Wieder live von Ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue Toyota Yaris-Hybrid. Ab 179 Euro im Monat. Ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit. Und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt los sprinten zu Ihrem Toyota-Partner.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Bleu Blanc Rugby, dem deutschsprachigen Podcast über französischen Vereinsrugby. Pro D2, endlich wieder da, die beste Liga der Welt und natürlich auch Top 14, bevor es dann zu einem, naja, schnellen Wechsel zum europäischen Rugby kommt. Erstmal noch einmal schön französischen Rugby mit Oscar. Schöne Grüße nach Frankreich.
Schöne Grüße nach Berlin in die Hauptstadt. Leider wieder verlassen. Hock jetzt wieder hier in Brief im alten Setup. Ich hoffe allerdings und entschuldige mich schon mal im Vorhinein, sollte man zu irgendeiner Zeit hier Geräusche hören, dann kommen die von meiner Heizung, denn die muss ich leider andrehen bei den minus 4 Grad, die wir jetzt hier haben. Dementsprechend rauscht das hier vielleicht ein bisschen, dann möchte ich mich schon mal dafür entschuldigen. Aber Marc, ganz versprochen, da habt ihr keine Heizung im Hintergrund.
es ist auch in Berlin nicht unbedingt warm. Ich weiß nicht ganz, wie kalt es heute Nacht wird. Gestern Nacht ist das Thermometer bei uns im Schlafzimmer auf minus 12 Grad gesunken. Also mal schauen, wie es wird. Apropos, wie es wird, wir müssen diese Folge leider mit etwas negativen Nachrichten, was heißt etwas negativen, sehr negativen Nachrichten beginnen. Cédric Rosalin ist gestorben, Rose, wie er von seinen Freunden bekannt genannt wurde. Sagt wahrscheinlich den meisten Zuhörern hier wenig, ist schon seit einer Weile in Rente. Einer meiner Kindheitshelden, seit 99 für Narbonne aktiv gewesen, in der ersten Liga, danach auch Montauban, Perpignan, hat 2006 den Punkterekord der Top 14 aufgestellt, bester Kicker und unter anderem 32 Punkte in einem Spiel gegen Montauban. Ein Rekord, der tatsächlich erst 2021 von Benjamin Urdapieta gebrochen wurde. Fantastischer Mensch, der viel zu früh von uns gegangen ist, 42 war er, hatte in Grisson tatsächlich noch die Gelegenheit, mit ihm zusammen zu spielen, war jetzt bis vorletztes Jahr dort und jetzt bei den Corbières in der Region geblieben, kommt ja auch aus Narbonne oder kam auch aus Narbonne. Ein Tod, der alle sehr getroffen hat, mich inklusive. Fantastischer Mensch, immer ein Lächeln im Gesicht, immer freundlich. Nachbar von ihm hat mir erzählt, er war zu dem Zeitpunkt, war er dann schon ein bisschen, nicht mehr ganz jung, aber vom Alter von 5 Jahren an, bis er 16 war, hat er wohl jeden Tag mit ihm im Garten Pässe geübt. Oder fast jeden Tag zumindest, hat sich also auch viel Zeit für die Menschen genommen. Ja.
Hätte schöner Einstieg in die Folge gegeben, sagen wir mal so.
Ein Verlust, der ein wenig schwierig ist. Aber gut, es ist, wie es ist. Wir haben auch positive Nachrichten, es sei denn, man ist Fan von Lyon. Aber ansonsten gibt es auch schönere Themen, komische Themen. Fans für, oder was für Fußballfans haben wir sogar auch dabei. Eine ganze Menge Fußball in der Folge tatsächlich, nominell. Aber dazu kommen wir dann noch vielleicht erstmal mit dem, vielleicht nicht ganz großen Schock des Wochenendes. Pola Rochelle 2029. Warst du überrascht, dass Po seine Heimdominanz aufgegeben hat?
Ja, also immer schwer zu sagen, weil irgendwie La Rochelle jetzt ja auch nicht so die Formkurve hat, die jetzt nach oben irgendwie super war, ne? Aber na klar, dann hast du ja die Internationalen, die zurückgekommen sind, mit Aldrit jetzt auch wieder einen französischen Nationalspieler, der dazugekommen ist, sage ich mal so, ich hätte es nicht ausgeschlossen, La Rochelle hat sich ja auch nochmal verstärkt mit Tolulatu auf der Position des Haklers, australischer Nationalmannschaftsspieler, der am Ende dann auch den entscheidenden Versuch eingeleitet hat durch eine super Einzelaktion und nichts, was mich überrascht hätte, aber auch nichts, wo ich am Anfang des Wochenendes hundertprozentig drauf gewettet hätte.
Man muss in Ferne sagen, also Po, für mich Und ich weiß, sie stehen tabellarisch jetzt auch nicht mehr ganz so gut da wie vor einer Weile. Für mich nicht zwangsläufig so gut, wie die Tabelle es ausgesagt hat. Vor allem, weil sie auswärts sehr schwach waren. Aber sie haben zu Hause schon immer sehr, sehr gut gespielt. Ich erinnere mich, das eine Spiel gegen Toulouse, wo sie fast eine ganze Halbzeit mit zweimal in Unterzahl gespielt haben und trotzdem gewonnen. Sie haben zu Hause schon sehr, sehr gut gespielt. Dass La Rochelle ein fantastisches Team haben, war, glaube ich, auch allen klar. Und dass da viel Luft nach oben war, aber weiß nicht, ob ich damit gerechnet hätte. Ich habe mit einem engen Spiel gerechnet, aber dass La Rochelle tatsächlich gewinnt, Chapeau.
War ja auch lange eng, muss man auch dazu sagen. Ging ja hin und her. Ja. Und dann, praktisch, glaube ich, in der 74. Minute fällt dann die Entscheidung. Also ja. Lange offen geblieben und das Stadion war auch voll in Po und super, super Atmosphäre. Am Ende verliert man dann zu Hause. Ob das unverdient war, müssen andere entscheiden, aber ich denke, es war ein Spiel gewesen, war ein Spiel, was auch hätte in die andere Richtung ausschlagen können.
Ja. Das kann man nicht unbedingt für Perpignan Oyonnax sagen. 27-12, ein souveräner Heimsieg für Perpignan, die den dritten Sieg in Folge eingefahren haben.
Im Formhoch.
Und absolut. Und da muss ich auch an dieser Stelle sagen, eine Sache, mit der ich am Anfang der Saison überhaupt nicht gerechnet habe, aber die halbe Saison ist vorbei und wir haben einen super spannenden Abstiegskampf.
Das wäre nämlich meine nächste Frage. Oyonnax, für dich jetzt Abstiegskandidat?
Naja, sie waren, ich muss ganz offen sagen, dass sie ja von Anfang an für mich Abstiegskandidat waren. Von daher weiß ich nicht, ob sich daran viel ändert, aber ich meine, jetzt kann man natürlich sagen, Lyon, da kommt an verletzten Spielern viel zurück. Leo Berdeux hat jetzt das Training nach seinem Kreuzbandriss das erste Mal wieder mit aufgenommen. Sehr wichtiger Spieler. Montpelliers Formkurve zeigt auch mehr nach oben. Also nominell müssen wir natürlich schon sagen, Montpellier und Lyon sind deutlich stärker als Oyonnax, was den Kader angeht. Aber ich meine, wenn es Oyonnax noch bis Saisonende spannend halten kann, dann haben sie deutlich mehr geschafft, als sie irgendjemand, mir inklusive, zu Saisonbeginn zugetraut hat.
Nur um die Tabelle nochmal ein bisschen jetzt hier nochmal kurz ins Gedächtnis zu rufen. Perpignan auf Platz 11 mit 21 Punkten, Oyonnax auf der 12 mit 20, Lyon auf der 13 auch mit 20 Punkten gleich und dahinter dann mit 16 Punkten Montpellier. Das heißt, die letzten drei trennen 4 Punkte, die letzten letzten vier trennen 5 Punkte. Dahinter kommt dann Bayonne, die haben auch nur 24 Punkte, also es ist schon echt eng da unten.
Und das ist, glaube ich, eine Sache, die Top 14 wirklich dringend gebraucht hat, einen spannenden Abstiegskampf. Mal schauen, wie wir in 2-3 Monaten darüber reden,
letzte Saison war es doch spannend, der Abstiegskampf.
aber zwischen Minute. Zwischen zwei Teams,
ja, das stimmt.
In Fairness. Und auch wenn ich natürlich sagen muss, dass ich mich nicht auf ein Relegationsspiel zwischen, pessimistisch gesehen, Van und Lyon freue, weil da kann es, glaube ich, nur Verlierer geben, ist es dann, ist es natürlich trotzdem schön, irgendwie so ein bisschen wirklich mehr Spannung
zu haben. Ich hoffe natürlich auf den direkten Ausstieg Briefs, aber Brief Montpellier, Relegationsspiel, hätte auch was. Hätte auch ein bisschen Schärfe. Was ganz Besonderes.
Ja, und da gibt es wirklich, wirklich spannende Duelle, auf die man sich freuen könnte. Aber gut, ich meine, auf der anderen Seite nur ein ausverkauftes Haus zwischen Montpellier und Béziers im Relegationsspiel. Lokalderby. Ich meine, Montpellier und Béziers sind was 10 Kilometer auseinander. Das sind keine 20 Minuten Fahrt von Stadion zu Stadion. Das hätte auch was.
Hätte auch was, ja.
Da wäre ich, ich glaube, ich lege mich fest, dass das Spiel, das ich sehen möchte. Ich habe es vor ein paar Jahren schon mal geschafft.
So
dass,
machen wir so, Brief steigt direkt auf und Béziers spielt dann Montpellier in der Relegation und gewinnt.
Ich sage es nur mal so, ich habe vor ein paar Jahren schon mal das Bastion-Derby beschrien in diesem Podcast. Ich habe geunkt und ich unke dieses Jahr, ich möchte Béziers in Montpellier sehen. Also, mal schauen, wie es wird.
Träume darf man ja noch haben, ne?
Das kann auch auch Perpignan-Bézier hätte sicherlich das Potenzial für ein gutes Dutzend rote Karten, aber das schauen wir dann, wenn es soweit ist. Bordeaux-Bayonne mit einem ganz besonderen, überraschenden Zaungast, Marc-André Ter Stegen.
Unsere Nummer 1 war da, unser Mann im Tor.
Ist er noch? Oder ist wieder Manuel Neuer? Nee, ich weiß es nicht.
Marc-André Ter Stegen. Neuer muss ja erstmal vom Skifahren irgendwie jetzt erstmal beweisen. Muss erstmal Spielpraxis in der Bundesliga sammeln. Unser Mann für die EM ist der Marc-André Ter Stegen. Hier, ich muss noch sagen, ist Captain von FC Barcelona. Den kennt ja wohl selbst der eingefleischteste deutsche Rugby-Fan.
Ich muss mich da ja an der Stelle auch immer vorsichtig sein. Meine Partnerin kommt ja aus Mönchengladbach und die halten den guten Ter Stegen da immer noch auf einem gottähnlichen Niveau. Von daher halte ich mich an dieser Stelle mit allen Kommentaren zurück, um einen vorzeitigen Ehekrach zu vermeiden. Er ist ja aktuell verletzt und in Behandlung in Mérignac und hat dann vor Ort natürlich ein schönes Bordeaux-Trikot mit der Nummer 1 überreicht bekommen. Hat, glaube ich, auch ein sehr ansprechendes Spiel zu Gesicht bekommen für sein erstes Rugby-Spiel.
Ja, was ich auch krass fand, dass er lieber zum Rugby gegangen ist als zum Fußball. Auch ein Statement irgendwie, ne?
Ja, wobei die Girondins die Saison, ich meine, ich weiß nicht ganz genau, aber mein letzter Stand war, dass die Girondins, naja,
läuft so Hertha-mäßig. Ich bin mega überzeugt.
Ja, sie sind aktuell nach 19 Spieltagen 13. in der Ligue 2.
Da gehe ich Oliver zum Rugby.
Ein Platz vor Concarneau. Aber hinter Rodez und Po unter anderem und Laval. Es läuft nur so mittelgut. Und bei den Frauen in der ersten Liga, wo sie auch eine Zeit lang um die Champions League-Plätze mitgespielt haben, die letzten Jahren sind sie aktuell auch Tabellenvorletzter zumindest. Also es ist aktuell nicht.
Ja, da muss man zum Rugby gehen, wenn man in Bordeaux ist. Das ist jetzt klar.
Hat man gar keine andere Wahl eigentlich. Spannendes Spiel am Ende, zwei Versuche in den letzten Minuten. Bayonne, die erst fast eine Wiederholung des Heimspiels gegen Racine gemacht hätten, bevor dann Bordeaux am Ende das Spiel doch noch zu diesem 24-23 gedreht haben. Knapper als es hätte sein müssen?
Ja, denke ich schon. Also zu Hause muss man es nicht so knapp machen, man kann auch einfach seine Chance nutzen. Aber ich sag mal so, das war mein Spiel des Wochenendes. Ja, richtig gute Werbung für den Rugby-Sport wieder. Nicht nur wegen Marc-André Ter Stegen, sondern auch wegen den Leuten auf dem Feld. Und ja, von Spannung lebt der Sport und man kann sich nicht unterstellen, dass wir es extra gemacht haben. Ne?
Es war gut. Man, wir erinnern uns vor ein paar Jahren, wo diese Partie noch sehr anders ausgegangen ist. Von daher definitiv ein guter Punkt für Bayonne. Mehr als einen Punkt hat Clermont tatsächlich geholt nach der Heimniederlage gegen Bordeaux, auswärts in Paris. 14-14, auch mit einem dramatischen Spielende.
Also ich hatte danach auf Twitter gelesen, würden Rugby-Spiele nur 78 Minuten gehen, wäre Clermont jetzt auf dem dritten Platz. Weil sie, also ich glaube, sie haben irgendwie 6 Spiele oder so verloren, weil oder 8 sogar, ich weiß nicht, ich habe es auf Twitter gelesen, weil sie in den letzten 2 Minuten einen Versuch bekommen haben. Da fallen auch noch immer so dumme Versuche. Und das Gleiche jetzt wieder gegen Paris. Das Spiel war schon gewonnen im Endeffekt. Zach Henry hat so alles, was man verkicken kann, hat er an dem Tag nicht getroffen. Und Clermont eigentlich gut gespielt, hart verteidigt, Chance im Angriff genutzt. Und dann kriegst du 2 Minuten vor Ende, kriegst du wieder so ein Ding. Fängst du wieder so einen Crossfield-Kick ein und ja, dann war es das gewesen.
Schon.
Ist super bitter halt. Ne?
Weiß man auch am Ende des Tages nicht mehr wirklich, was man dazu sagen soll.
Woran hat es hier liegen? Da fragt man sich natürlich immer, woran hat es hier liegen?
Ja, ich meine, es ist manchmal halt so schwer zu sagen, weil Christophe Urios bemängelt, seit er da ist, die Mentalität der Spieler. Jetzt muss man natürlich auch sagen, dass Christophe Urios ein Trainer ist, der deswegen verschrien ist, dass er kein wirklicher Rugby-Coach ist, sondern eigentlich mehr ein Player-Manager, also jemand, der sehr viel mit den Spielern redet und sehr viel über Motivation und Einstellung geht und das den eigentlichen Rugby den Co-Trainern überlässt. Aber er redet ja schon lange drüber und ist immer so die Frage, wie viel davon ist Klischee und wie viel davon stimmt tatsächlich. Und bei Clermont muss man halt schon irgendwie sagen, irgendwas hat noch nicht ganz geklickt. Das ist diese engen Niederlagen. Beziehungsweise in dem Fall ja nicht mal eine Niederlage, vielleicht ist es auch Fortschritt, aber...
Ich meine, 2 Punkte auswärts in Paris, ich meine, die sind Tabellendritter, auch nicht so schlecht. Da hätte wahrscheinlich vorher das beide Seiten unterschrieben. Also zumindest die von Clermont. Aber das hätten halt auch 4 sein können. Also hätten eigentlich 4 sein müssen irgendwie. Und auch schon gegen Bordeaux halt auch. Ne? Ja. Also du hast jetzt am Ende 2 Punkte, eigentlich wären es 8 gewesen. Also 6 Punkte, die einfach hast du verschenkt, mehr oder weniger. Und zwar in 4 Minuten hast du 6 Punkte hergegeben. Das ist schon krass.
Und so eng wie die Liga ist, könnte das am Ende den 8. Platz kosten. Also, Entschuldigung, das muss man dann halt am Ende des Jahres ein bisschen abrechnen, aber diese Punkte können am Ende wirklich viel Geld kosten, wie man so schön sagt. Ja. Apropos viel Geld, die wird wohl auch PSG an Castres überweisen müssen. Ein Satz, den man nicht allzu oft sagen darf.
Sind wir wieder beim Fußball hier?
Wir sind wieder beim Fußball, nachdem anscheinend ein Fehler im Ticketsystem vom CO dafür gesorgt hat, dass zwei gute Dutzend PSG-Fans Tickets für Top-14-Spiele gebucht haben, wurde jetzt am Wochenende das Pierre-Antoine, beziehungsweise Pierre Fabre, wie es mittlerweile heißt, oder seit ein paar Jahren heißt, von den gastierenden PSG-Fans ein wenig demoliert. 200 Sitzschalen, die rausgerissen wurden und die Pyros, die den Rasen ein wenig versenkt haben, waren ja zu Gast im französischen Pokal der US Revelle, der das Stadion gemietet hat und dieses, einseitige Duell 9-0 verloren hat. Was in aller Fairness erstmal sehr hoch klingt, vor allem aber sehr hoch klingt, wenn man es mit manchen Pro-Deux-Ergebnissen von diesem Wochenende vergleicht.
Kommen wir später noch zu.
da kann man dann natürlich nur hoffen, dass die Pariser für diesen Schaden dann auch aufkommen.
Ich würde fast behaupten, die haben die Kohle.
Könnte man munkeln, ja. Mal schauen, was daraus wird. Nicht schauen, was daraus wird, müssen wir von dem Spiel gegen Racing, die 34-30 gewonnen haben nach einem sehr schnellen Start, dem schnellsten Versuch dieser Saison und dann aber auch schnell nachgelassen haben.
Ich muss ehrlich gestehen, ich habe das Spiel nicht gesehen. Ich hatte nur mal reingeguckt während des Multiplex und gesehen, dass Castres irgendwie mit 20 Punkten zurücklag. Scheinen aber anstatt nochmal eine richtige Aufholjagd gemacht zu haben, haben immerhin einen Punkt mitgenommen aus Paris oder zumindest aus dem Vorort von Paris und ich glaube, das ist auch sowas, damit kann man zufrieden sein. Es tut natürlich weh, weil man halt zu Hause gegen Perpignan verloren hat. Da hat man sich natürlich dann so ein bisschen unnötig viel Druck mitgenommen in die Hauptstadt. Und aber gut, ein Punkt ist ein Punkt und das ist auch irgendwie okay. Ist vielleicht auch das, was man erwartet hat, auswärts. Aber da schreibt natürlich irgendwie auch, dass Castres nach diesem Heimniederlage gegen Perpignan mit richtig Ambitionen nach Paris gereist ist. Und ich denke mal, das wird man auch noch in den folgenden Wochen sehen.
Eine Sache, die wir vielleicht nochmal ein bisschen, ich weiß, wir reden nicht viel über Nationalteams in diesem Podcast, aber Nolan de Garec hat, glaube ich, in dieser Saison und auch in diesem Spiel vielleicht nochmal ein ganz dickes Ausrufezeichen hinter seine Nationalteam-Ambitionen gesetzt, vor allem mit einem Antoine Dupont, der ja aller Wahrscheinlichkeit nach nicht zur Verfügung stehen wird. Eine gute Chance, dass er die Nummer 2 hinter Max Lucu sein wird. Sehr gespannt.
Vor allem, weil Serra auch verletzt. Es wird sehr interessant werden. Dupont, der nicht mit da ist, Serra, der verletzt ist. Lucu, der, glaube ich, jetzt 32 jetzt auch wird, dann dieses Jahr. Und dann, wer hast du dahinter? Das ist natürlich, wenn wir das Thema schon mal aufmachen, nur an Le Garec, denke ich, dann wird man sicherlich auch über Baptiste Genoux nachdenken müssen. Mit 19 Jahren Kapitän in Clermont und ein super Spieler. Und man wird möglicherweise, wen hast du denn noch auf dem Zettel?
Naja, mit Baptiste Couillou kann man immer noch reden. Aber ich muss ganz offen sagen, dass, da sprechen natürlich die Ergebnisse dann auch wieder ein bisschen mit rein. Weil ein Baptiste Couillou sicherlich, der war schon in den Trainingslagern. Er hat nicht wirklich gespielt. Und es ist natürlich, macht einen Unterschied, ob du Nolan Gerek machst, der in einem Top-Team Spiele gewinnt, oder einen Couillou hast, der Wochenende für Wochenende verliert. Paul Graou ist vielleicht tatsächlich noch eine Option. Jetzt hat Lyon ihm natürlich auch sehr leicht gemacht, gut auszusehen. Aber einer, der jetzt als Dupont-Ersatz tatsächlich auch noch mal sehr gut bei weggekommen ist während dieser Saison. Aber ja, ich denke mal, Nolan Le Garec als Nummer 2 schon guter Kandidat. Auf jeden
Fall. Wenn man vielleicht auch noch in die innere Auswahl ziehen könnte, auch wenn ich ja gewünscht würde, dass wir viel über Talente reden, wäre vielleicht hier bei uns Léo Carbonneau, ist ja Sohn eines auch ehemaligen französischen Gedrängehalbs. Und werden nachher dazu kommen, aber hat es ja auch ins Team der Woche geschafft, der Pro Deux, und vielleicht auch jemand, den man da in naher Zukunft sehen kann. Wenn wir schon bei Racing sind, dann sollten wir vielleicht nochmal über das Gerücht der Woche reden. Owen Farrell für 2 Jahre kommt nach Racing, kommt nicht nach Racing. Ja. Was hast du da gehört? Und was glaubst du, ist das der richtige Schritt?
Ja, schwierig.
Also würdest du ihn gerne in der Top Gattos sehen? Da gibt es ja bestimmt die ein oder anderen französischen Rugby-Fans, die sagen, bitte nicht, jeder, nur nicht der.
Ich würde ihn schon gerne in Frankreich sehen. Ich würde ihn nicht gerne bei Racing sehen. Also ich sage mal, ich fände es dahingehend sehr überraschend, dass er überhaupt nicht in das Zehnerprofil passt, das Racing eigentlich liegt. Also Farrell ist ja dann, ich möchte ihm nicht zu nahe treten. Er ist auch jemand, der mit dem Ball in der Hand sicherlich nicht schlecht ist. Aber er ist nicht so, mit dem Ball in der Hand nicht so kreativ und nicht so explosiv wie ein, wie heißt er?
Jalibert.
Finn Russell. Der ja vorher da war, und als Ersatz hatten sie ja eigentlich einen Marcus Smith bevorzugt, der auch ein ähnlicher Spielertyp ist wie Finn Russell, während Owen Farrell ein ähnlicher Spielertyp ist, und ich weiß, da werden jetzt wieder sehr viele widersprechen, aber wie Johnny Sexton, mit dem Racing ja gnadenlos gescheitert ist. Auf der anderen Seite kann man Owen Farrell sicherlich auch mit Dan Carter vergleichen, mit dem sie ja immer ein französischer Meister geworden sind. Also was weiß ich. Ich würde ihn schon gerne in Frankreich sehen, aber ich hätte ihn mir eher in Montpellier vorstellen können, wenn ich ehrlich bin. Darüber kommen wir auch kurz, wo wir schon bei 10er-Gerüchten sind. Paolo Garbisi soll noch vor Ende seines Vertrags zu Toulon wechseln. Jetzt zum Ende des Jahres. Mal schauen, was daraus wird. Aber ich hätte ihn mir eher vielleicht in La Rochelle vorstellen können als bei Racing.
Ich glaube, La Rochelle einfach nicht, weil sie jetzt weil sie Hugo Reus keinen fortsetzen möchten. Jetzt wird Hugo Reus halt entwickelt, deswegen denke ich, oder kann ich mir zumindest gut vorstellen, dass La Rochelle auf der 10er Position eben nichts mehr machen möchte. Hugo Reus ist ja auch einer von denen, die perspektivisch sicherlich mal auch das Nationalmannschaftstrikot der Herren tragen werden. Aber um nochmal auf Owen Farrell zurückzukommen, erstens natürlich mega für den Rugby-Sport in Frankreich. Zweitens ist es eine super Werbung für Racing. Ich meine, du hast Owen Farrell, die Ikonsfigur des englischen Rugbys. Du hast Siya Kolisi, die Ikonsfigur des südafrikanischen Rugbys. Wie die jetzt bezahlt werden, also weiß ich auch nicht. Aber du hast auf jeden Fall richtige Manpower. Du hast so wahrscheinlich die 2 mitbekanntesten Rugby-Spieler, die noch aktiv sind. Ne? Und deswegen würde ich mich schon, also ich finde es schon gut, das zu sehen. Und ich glaube auch, dass es vom System her passt. Einfach weil der englische Trainer jetzt auch da ist, der ihn, glaube ich, auch besser kennt, als das möglicherweise ein Franzose tun würde. Und ich glaube, für Owen Farrell stellt man auch ein System um, wenn es sein muss. Einfach weil es Owen Farrell ist.
So. Ich glaube,
der muss spielen. Farrell der muss spielen. Ja. Da machst du alles, damit der spielt.
Ich glaube, für Owen Farrell ist, glaube ich, eher wahrscheinlich auch der Punkt. Ich meine, er hat sich ja die Auszeit vom englischen Nationalteam genommen. Und es kann natürlich absolut sein, dass ihm das nicht ausreicht, um wirklich ein bisschen seine Ruhe zu bekommen. Und die wird er bei Racing bekommen, weil es ist Paris, niemand interessiert sich für Rugby. Ja. Und du wirst nicht erkannt, du wirst nicht angesprochen.
Also wir waren ja in Paris, war ich dann nochmal einkaufen. Dann geht dann halt auch einmal so ein Johan Mastri einkaufen, und zwar in vollen Star Francais-Kit. Also der sieht man, der ist Rugby-Spieler, aber es interessiert einfach wirklich niemanden. Also auch in Gelfikur, es interessiert wirklich niemanden. Gehst du da Hotel, in Carrefour, da machst du deinen Wocheneinkauf nach dem Training, Und die Leute denken, ja, was ist das denn für einer? Weil, kann der sich nicht umziehen nach dem Sport? Ja. Weil, also, ja, haben alle was anderes zu tun. Ne? Also, ist schon krass. Ne? Und das stimmt auf jeden Fall. Das hat mich aber damals als Jugendlichen sehr geschockt. Weil für mich waren das ja Superstars.
Ne? Ja, weil es ist halt Großstadt. Ne? Ja. Wir erinnern uns an Salomon Kalou hier in Berlin, der ja damals, mit einem Jahr Unterschied als Champions-League-Sieger in die Hauptstadt gekommen ist, zu Hertha. Und das, was ihm in Berlin besonders gut gefallen ist, dass ihn alle in Ruhe gelassen haben. Ja, weil alle haben ihren eigenen Mist zu tun. Es ist auf dem Dorf auch, aber der Sport hat halt in den kleineren Orten größeren Stellenwert als in den ganz großen Städten.
Also zumal man auch sagen muss, wahrscheinlich, wenn jetzt der Kylian Mbappé da seinen Einkauf macht, sieht es nochmal anders aus.
Ja, sicherlich. Aber gut. Owen Farrell ist nicht, ist glaube ich noch ein paar hundert Millionen davon entfernt, die gleiche. Ja. kann man glaube ich schnell abhaken, wo wir schon über Lyon und Baptiste Couillou und Toulouse Paul Graou gesprochen haben. 45-0 auf den Samstagabend.
Machen wir weiter.
Ja. Es ist ein Ergebnis, das man einfach mal im Raum stehen lassen kann. Kleines Derby zwischen Montpellier und Toulon, 27-17 auf den Sonntagabend. Ein Spiel, das auch nicht mega spannend war, in Fairness. Habe ich zumindest nicht so wahrgenommen. Aber ein wichtiger Sieg für Montpellier.
Ja, wichtiger Sieg und auch ein Ausrufezeichen an die Konkurrenz, dass man halt der Klassenerhalt muss halt her, kostet es, was es wolle.
Ja.
Und da muss man vielleicht nicht das schönste Rugby spielen, aber du brauchst die Ergebnisse. Das Ergebnis ist da, du gewinnst zu Hause gegen ein gutes Toulon. Vielleicht auch nicht in Bestbesetzung da gewesen. Charles Olivion, auch verletzt zum Beispiel. Aber alles egal, du gewinnst, du hast 4 Punkte, du kommst dem Klassenerhalt ein Schrittchen näher. Jetzt haben sie Pech gehabt, weil Perpignan eben auch gepunktet hat. Aber man wird sehen, was die nächsten Wochen von Montpellier kommt. Die sind dann jetzt auswärts, glaube ich, erstmal bei Stade Français.
Ja.
Und es wird sicherlich auch keine einfache Aufgabe werden. Aber ganz klar, Montpellier, da kommen wir nochmal auf den Abstiegskampf zurück, aber ich gehe nicht davon aus, dass sie dieses Jahr absteigen, weil mit dem Kader, so, das ist unmöglich. Also mit dem Kader kann man nicht absteigen, würde ich. Also.
Na, an der Stelle nochmal ein kleines Shoutout an Big George Kaltuino Kuafe, der mit der Trage vom Feld runtergeholt werden muss. sind das Geschichten, wenn die mir den Podcast erzählt, weiß ich nicht, aber keine einfache Aufgabe, kann ich aus eigener Erfahrung sagen. Der Mann ist nicht leicht zu tragen. Wir haben ihn mal betrunken zu sechst in mein Auto geschleppt. Keine leichte Aufgabe, kann ich sagen. Gut. Ja, da in jedem Fall aber gute Besserung. Daumen sind gedrückt. Kommen wir stattdessen zu Pro de Deux, wo es dann erstmal sowieso viel spannender ist. Vielleicht nicht bei diesem Spiel, dem Donnerstagabendspiel. Grenoble 45-10 gegen Provence Rugby. Eindeutige Angelegenheit.
Und was man bei dem Thema sagen muss, wo würde Grenoble stehen, hätten sie nicht all diese Punktabzüge bekommen. Also ich als Trainer und Spieler, also ich würde ja doppelt durchdrehen, wenn ich mir ausmale, wo ich stehen würde. Und dann würde ich irgendwie künstlich eigentlich immer gegen den Abstieg spielen muss, weil mir andauernd Punkte abgezogen werden. Also es ist wirklich, ich glaube als Spieler nicht einfach und auch als Fan noch viel, viel schlimmer. Du siehst dein Team jedes Wochenende gewinnen, am Ende guckst du auf die Tabelle und bist abgestiegen, obwohl du eigentlich gerade gewonnen hast. Also ja.
Es ist wirklich, also dieser Vertrauensverlust, den die Fans haben müssen, der ist schon, kann nicht unerheblich sein. Aktuell, ich gucke gerade mit 29 Punkten, wobei ich mir nicht sicher bin, ob da alle Punktabzüge richtig verrechnet sind auf dem 12. Platz. Mit zumindest 5 Punkten Vorsprung auf den Relegationsplatz. Bisschen Luft ist noch, aber
noch ein Punkt Abzug und es wird ein bisschen enger. So. Noch einer sollte schon
sein. Nee. Und vor allem, wenn man die Punkte wegrechnet, wäre man auf Platz 7. Das ist dann halt auch der Unterschied. Ja, ist halt doppelt bitter, ne? Jos Nostadt war nicht mit von der Partie. Der deutsche Nationalspieler, der aktiv war am Wochenende, auch der einzige, nee, nicht ganz der einzige, ich wollte gerade sagen, der einzige, aber das stimmt nicht. Maxime Oldmann hat durchgespielt für Dax. Ein Ergebnis, das man auch schon lange nicht mehr gesehen hat. 0:0 zur Halbzeit gegen Montauban. 0:0 bis zur 76. Minute.
Was ein Spiel, das war richtig sein Geld wert.
Ja. Also es war auch, also ich meine, katastrophale Wetterbedingungen. Das Stadion so leer, dass der Verein nicht meine Zuschauerzahl bekannt gegeben hat.
Echt
ja,
jetzt?
Ja, Josh Vogt. Ja, ja.
Ich lese nämlich nur gerade neuer VIP-Bereich eingeweiht.
Ja, ja.
Die war haben der denn wenigstens voll? Vielleicht waren da nur so wenige da, dass sie alle in den neuen VIP-Bereich eingeladen worden sind.
Ich sag mal jein. Also das, was die vor Ort waren, also das Frauenteam durfte einweihen.
Und jetzt VIP-Bereich, würde mich fragen, sieht das aus? Einfach so ein Zelt aufgestellt oder wirklich ein VIP-Bereich?
Weißt du, wie das im Préfleurie von Nevers, die eine Tribüne, die keine richtige Tribüne ist?
Ja, rechts die, ne?
Genau, das, was so halb Zelt, halb aufgebocktes Container-Ding ist. So eins haben sie sich hingestellt. Ich meine, wir haben letzte Woche darüber geredet, wie wichtig VIP-Tickets und Pakete für Vereine sind. Das ist schon nicht unerheblich, auch wenn man natürlich Kernprobleme wie winziger Ort mit nur knapp 20.000 Einwohnern ohne große Unternehmen in der Region nicht so einfach überwinden kann, aber das ist schon ein wichtiger Schritt, den sie da...
Wann baut ihr euch ein Zelt beim BSV hin? Ist das schon angedacht für die neue Saison?
Ah, es kommt noch. Also wir arbeiten ja immer noch an den Bierbänken, aber...
Zelt ist fest eingeplant.
Es ist fest eingeplant und in aller Fairness, also man jetzt gegenüber ist dieses große neue Wohnhaus fertiggestellt, also wenn die nicht alle zum Gucken kommen, dann weiß ich aber auch nicht mehr weiter.
Stimmt, aber ich habe auch die Schrebergarten da alle abgerissen, um Wohnungen hinzubauen. Ja, ne? Ja. Ja, da kann ich mich dran erinnern, da wo sich früher richtig aufgeregt war. Das ist auch schon lange her jetzt.
Regen sich auch immer noch alle drüber auf, weil jetzt, wo die Häuser fertig sind, kriegen wir niemals eine Flutlichtanlage.
Ja, nee,
das ist ein wenig, das ist passé. Aber naja, schöner Platz ansonsten.
Auf der Forke.
Ja, die meine das.
Immerhin habt ihr den Platz. Immerhin habt ihr den Platz.
Ja, kann man nicht meckern. Es sind nicht unerhebliche Vorteile. Der rasende Dax ja vorher schon ein wenig in Verruf geraten. Nach dem Spiel wahrscheinlich nicht besser.
Da haben die Greenkeeper was zu tun, würde ich fast behaupten.
Ja. Ja. Ein Ergebnis, das nicht überraschend ist, mit einem Spielverlauf, der nicht überraschend ist, mit einem Top-Try-Scorer, der nicht überraschend ist.
Ein Spieler der Pro de Deux, will ich nochmal anmerken an der Stelle schon mal.
Aber ein Tabellenplatz, der überraschend ist. Béziers 54-14 gegen Aurillac. Müssen wir, glaube ich, vom Spiel nicht allzu viel drüber reden. Viererpack von Storti. alles eigentlich wie erwartet. Aber Béziers sind jetzt auf den zweiten Tabellenplatz hochgeklettert.
Echt
mit Vorsprung.
Jetzt?
Ja.
Geisteskrank.
Und ich möchte
noch vor Provence sogar.
Ja, ja. Und sie haben Puffer. Sie haben Puffer. Nicht keinen großen.
Nee, nee.
Aber es ist.
Ja, 10 Punkte. 10 Punkte auf dem sechsten Platz.
Wir dürfen an dieser Stelle nicht vergessen: Das letzte Mal, dass Béziers die Saison in der Top 6 beendet hat, ist 6 Jahre her. Einmal, seit sie in der Pro D2 sind, haben sie es in die Top 6 geschafft. Und das ist jetzt schon 12, 13 Jahre her. Zwischenzeitlich waren sie ja sogar noch in der dritten Liga.
Für dich jetzt was Langfristiges oder einfach nur der Storti-Effekt oder der Portugal-Effekt? Wenn man jemanden hat, der mal immer, keine Ahnung, 18 Versuche in 8 Spielen legt?
Ist sicherlich kein unerheblicher Faktor. Also, das darf man sicherlich nicht wegreden. Aber ich meine, Béziers haben wir ein sehr junges Team mit 2, 3 sehr erfahrenen Spielern, die Guidance geben. Also Tim Nanai-Williams, Samuel Marquez, die diesem insgesamt sehr jungen Kader viel Stabilität geben. Und man darf auch nicht vergessen, dass dieses Team eine ganze Menge durchgemacht hat. Also seit diesem Punkt, wo es hieß, also ihr müsst jetzt diese 3 Spiele gewinnen oder diese bestimmte Punktzahl aus 3 Spielen holen letzte Saison, sonst ist euer Trainer weg. Da haben sie sich ja richtig zusammengerauft und seitdem geht's bergauf. Dürfen nicht erinnern, dieser Trainer.
Aber wir haben uns nicht zusammengerauft. Doch, jetzt schon, aber Trainer war dann trotzdem dieser, weg, sag ich mal so.
Dieser Trainer hat viele dieser Spieler in den Jugendmannschaften trainiert. Dieser Trainer wurde zum Trainer der ersten Mannschaft befördert und hat dort vielen dieser Jugendspielern, die jetzt nachgerückt sind in den letzten 2-3 Jahren, ihre Profidebüts gegeben. Die gehen für diesen Trainerstab durchs Feuer, hat man das Gefühl. Und ich glaube, das ist dann wie bei Massi so ein bisschen, wenn du dieses junge Team hast und die einen Lauf bekommen, die kennen sich und die haben diesen Lauf. Und das, was sie dieses Jahr eben halt haben, womit sie in den letzten Jahren oder in den letzten 10 Jahren immer mal wieder Pech hatten, ist, dass ihre erfahrenen Spieler auch wirklich es schaffen, Ruhe in das Spiel reinzubringen, wenn es gebraucht wird. Jetzt ist ein Tim Danai-Williams in den letzten Jahren nicht allzu erfolgreich gewesen, was Spielzeit angeht, aber er hat die Erfahrung. Und da bringt er wirklich viel Ruhe rein und das ist, glaube ich, ein Riesenfaktor. Muss man schauen, ob sie es am Ende durchziehen können. Aber ein Top-6-Finish sollte dieses Jahr drin sein und das ist für Béziers, für die Stadt und den Verein und dieses Team schon keine kleine Sache.
Auf jeden Fall, ja. Auch, ja, mal schauen. Auch keine kleine Sache war, ja, was heißt kleine Sache? Eigentlich eine große Sache, wenn man 28-3 gewinnt, Colomé gegen Nevers, gewinnt zu Hause auch so ein Spiel, was soll ich da groß drüber reden? Also das Ergebnis sagt eigentlich alles. Da hat auch keiner einen Viererpack gelegt. Dementsprechend machen wir weiter mit einem Team mit deutscher Besetzung, aber keiner deutschen Beteiligung. Wann Spoilers Angoulême?
Ja, Spiel, das auch fast in die Hose gegangen wäre für Wann. 28-16 am Ende des Ergebnisses, aber zur Halbzeit hat man noch gut hinten gelegen und sich dann in der zweiten Halbzeit gefangen. Aber das wäre ja, das wäre schon dann irgendwann, ja, also wenn das schief gegangen wäre gegen Zwolle Angoulême, das wäre schon, ja, mittelschwere Katastrophe gewesen.
Dann eigentlich geht der Trainer. Gegen Angoulême verliert man nicht zu Hause.
Es wäre die fünfte Niederlage in den letzten, ich weiß gar nicht, 6-7 Spielen. Sie haben aktuell keinen guten Lauf. Sie haben immer noch einen Puffer, also sind immer noch Tabellenerster mit 5 Punkten Vorsprung, was ja für den Saisonbeginn spricht. Aber ja, ich glaube,
sie haben Zeit nur 4 Spiele verloren, muss man auch dazu sagen. Ne? Das ist
ja. Ja, klar. Aber man muss irgendwo die Wende kriegen und aber es zeigt halt für mich auch so ein kleines bisschen das, was dieses Jahr in der Pro D2 schon wieder so spannend ist, dass du kein Überteam hast. Du hast eigentlich von allen Teams, die da sind, haben aktuell, würde ich sagen, ja, vielleicht 10 Teams. Wenn man großzügig ist, 11, wenn man DAX ignoriert und stattdessen Grenoble mit reinnimmt, 10 Teams, 11 Teams, die realistische Chancen auf die Playoffs haben.
Ja, auf die Playoffs, ja. Auf den Aufstieg nicht.
Nee, auf den Aufstieg nicht. Es dürften auch nicht alle. Das ist immer die nächste Sache. Aber, beziehungsweise, sie dürften schon. Monomasson müsste halt ihre Pläne sehr beschleunigen, was vor allem Stadion angeht. Aber da ist ja aktuell die Saison viel Bewegung drin, viel Luft drin, viel Spannung drin. Da kann noch echt so viel passieren. Und die Wahrscheinlichkeit, dass wir ein Team in der ersten Liga sehen, was wir die letzten 10 Jahre nicht gesehen haben oder noch nie gesehen haben, ist, glaube ich, ganz gut. Wann, Béziers, Provence Rugby, also Wann und Provence Rugby, Nevers haben wir noch nie gesehen in der ersten Liga. Béziers, Mont-de-Marsan haben wir auch schon ewig nicht mehr gesehen. Gut, Brief haben wir kürzlich gesehen. Aber da ist viel Raum drin. Bin mal gespannt, wie es wird. Viel Raum
war hat, eigentlich nicht so. Zwischen Rouen und Montmorson hat kein Blatt mehr gepasst. Achso, Agen und Valence, ja, da nehme ich alles zurück. Da war schon ein bisschen Raum dazwischen. Entschuldigung, Marc.
Ja, ein bisschen, ich meine, letzten Endes viel muss man darüber nicht sagen. Auch ein Krampf, dieses Spiel, ein absoluter Krampf. Trotz der Punkte. Menzel hat 58 Minuten gespielt. Agen haben ja wirklich viel probiert. Bernard Guttard, der Trainer, Anfang letzter Woche zurückgetreten, um der Mannschaft einen Elektroschock zurück ins Leben zu bringen. Hat nicht so ganz funktioniert. das war schon sehr mau, muss man sagen. Und ja, mal schauen.
Dann sollten wir vielleicht nicht auf Spiegelschild eingehen, nochmal auf die Entlassung zurückzukommen.
Keine Entlassung.
Er ist wirklich, also jetzt wurde der zurückgetreten und er ist wirklich aus eigenen Stücken gesagt, so jetzt trete ich zurück, dieses Team muss aufwachen. So ganz aus altruistischen Beweggründen.
Meines Wissens nach ist er von alleine zurückgetreten. Jetzt muss man natürlich sagen, dass er das Aja in den letzten Jahren, das ist das, was ich so ein bisschen sehr traurig finde eigentlich. Aja ist ein absoluter Traditionsverein. Es ist keine 20 Jahre her, oder ist noch nicht so lange her, dass sie das letzte Mal französischer Meister waren. Ich müsste jetzt nochmal auf das genaue Jahr gucken, aber es ist nicht mega lange her. Und du hast in den letzten 5 Jahren hattest du so viele Trainer und Menschen, die viel Zeit und viel Mühe in diesen Verein gesteckt haben. Und alle bekommen sind, weil sie ehemalige Spieler sind, weil sie begeistert für diesen Verein sind. Und alle sind sie nach und nach gescheitert. Und das ist bitter. Das ist bitter. Und alle, ja, naja, aber es ist halt irgendwie, wir haben letzte Woche auch so ein kleines bisschen es ist angerissen. Es ist halt einfach das Zeichen davon, wie sich der Sport entwickelt hat, nämlich dass ein Verein wie Agen in der professionellen Welt nicht wirklich eine Zukunft hat, weil sie haben keinen großen Sponsor, sie haben keinen großen Investor, es ist ein kleiner Ort, kannst du halt nicht mehr mithalten heutzutage.
Danke Marc, für Agen werde ich jetzt also auch nie wieder spielen können, nachdem an dieser Abstrafung.
Es ist keine Abstrafung. Ich mag den Verein durchaus. Ich habe mir ja nicht umsonst letztes Jahr T-Shirts und Hosen gekauft.
Wurden hier auch schon mal im Podcast getragen.
Ja. Es ist nur einfach eine Realität, der man ab einem gewissen Punkt akzeptieren muss, dass ein Verein wie Agen, der ein eingetragener Verein ist, die keinen großen Sponsor oder Investor haben, die finanziell eben heutzutage nicht mehr mit den Großen mithalten können. Und ich glaube, sie im Moment so ein bisschen gut daran täten, diese Realität zu akzeptieren und zu sagen, okay, wir können eben nicht mehr an dieser Folge in der Form anknüpfen und unsere verzweifelten Versuche, es zu tun, schaden dem Verein mehr, als sie ihm helfen. Das letzte Mal im Finale waren sie übrigens 2002. Also 21 Jahre ist es her. Nicht ganz kürzlich, aber...
Da wurde ich geboren, so dass man... hat man eine grobe Einschätzung, wie weit das jetzt schon her ist.
Damals ging Biarritz übrigens noch. Biarritz seitdem aber auch...
Damals haben wir auch noch Handschuhe getragen beim Rugby-Spielen.
Ja. In dem gleichen Zeitraum ist Biarritz übrigens 3-mal französischer Meister geworden. 4-mal, Entschuldigung. Naja, es ist immer ein fairer Punkt zu sagen, Tradition verpflichtet, aber ab einem gewissen Zeitpunkt wird Tradition eben halt auch eine Bürde.
Ja.
Und ich glaube, an dem Punkt ist Agen so ein bisschen angekommen und das wissen sie letzten Endes auch selber, denke ich, bis zu einem gewissen Grad, sonst hätten sie sich nicht wieder besseren Wissens fast einen Herrn Aldiger und die Familie Gave angeleiert. Aber muss man schauen. Also es ist, sie werden ein gutes Pro-de-deux-Team bleiben, aber dass sie nochmal aufsteigen oder dass sie eine Zukunft in der ersten Liga haben, es fällt mir schwer zu glauben.
Glauben kann man viel und dran glauben sollten auch noch die Männer aus Rouen, denn schon wieder zu Hause verloren, nur mit einem Punkt gegen Montemasson, da wird es, wo kein Raum mehr ist, jetzt sind wir hier, Rouen mit 20, Montemasson 21. Und das war auch so ein Spiel, was man, denke ich, hätte auch gewinnen können als Hausherr. Und also langsam wird es richtig eng für Rouen. Jetzt kommt wieder hier tabellarische Dienst meinerseits. Rouen mit 15 Punkten auf dem letzten Platz, ja, auf dem 16. Und mit 24 Punkten Biarritz auf dem 15. Und dann hast du dann hast du, was ist denn das für ein Team hier? SAXV. Also Swayox Angoulême.
Swayox Angoulême.
Die dann schon 10 Punkte mehr haben mit 26. Das heißt, Rouen, jetzt oder nie, sonst hast du dann auch, das kenne ich ja auch, so einen Abstiegskampf, dann irgendwann die Spieler, die sagen, okay, jetzt suche ich mir einen anderen Club, ich habe die Klausel etc. und dann sind die schon weg und mit Gedanken vielleicht schon ganz woanders. Und dann geht auch mal so ein Teamgefühl ganz schnell kaputt, wenn einfach Leute sagen, ja okay, jetzt sind noch 5 Monate die Saison, dann spiele ich dann da und da und ich habe ja die Klausel und wollte ja eh weg etc. etc. So langsam muss man punkten. Ich hoffe nicht das nächste Wochenende, aber ja, danach könnte man dann mal anfangen.
Also es ist schon wirklich schade, weil sie wirklich nah dran sind. In dem Fall waren sie Zentimeter dran, ja. Also nach der Sirene noch nah an der Außenlinie den Versuch gelegt. Und Franck Porto, der die Erhöhung leider verpasst, aber sonst hätten sie das Spiel durchaus noch gewonnen. Jetzt ist es natürlich immer ein fairer Punkt, dass du es nicht auf, dass du eigentlich nicht an den Punkt kommen sollten, wo es so knapp ist. Aber sie haben nicht schlecht gespielt. Mont-de-Marsan waren sicherlich auch nicht in Bestform, aber sie haben nicht schlecht gespielt und sie sind wie oft in dieser Saison nah dran.
So
und
knapp, ja.
Aber so langsam reicht das halt nicht mehr.
Ja.
So langsam reicht nah dran nicht mehr. Und
vielleicht dieses eine Woche mal durchrotieren, alle sich mal ausruhen lassen und wenn man dann wieder zu Hause spielt, kann man dann ja mehr holen.
Ja. Apropos Teams, die zu Hause mehr holen müssen. Die dritte oder vierte Heimniederlage für Biarritz schon.
Und unser erster Auswärtssieg.
ja, hart ins Gericht gegangen. Pierre-Henri Brancon vor dem Spiel mit den Spielern. Und es scheint gewirkt zu haben. Ich muss mal kurz gucken. Ich habe es mir nicht aufgeschrieben. Aber ich meine, vor dem Spiel gesehen zu haben, dass Chris Hilsenbeck nicht gespielt hat. Aber ja, auch ein eindeutiger Sieg letzten Endes, 8:23
hätte
ja
noch
für
viel dicker
euch
werden können, ne? Also wenn man überlegt, dass wir in der ersten Halbzeit da einmal den Ball 5 Meter vom leeren Mahlfeld fallen gelassen haben und ein zweites Mal auch irgendwie die Chance nicht genutzt haben, hätte auch gut, denke ich mal, der 40 oder so stehen können.
Ja.
Aber gut, man wollte es ja nicht übertreiben, 40 Punkte haben wir auswärts eigentlich nur bekommen. Dementsprechend fangen wir mal langsam an und machen mal 23. Und das ist dann auch, denke ich, ein guter erster Auswärtserfolg, an den man anschließen kann.
Hat damit mit dem Spiel nichts zu tun, fällt mir nur gerade dabei ein, die wilde Statistik. Lyon haben auswärts im Schnitt 33 Punkte kassiert. Nur falls am Ende des Tages doch noch jemand fragt, weshalb sie absteigen. Übrigens auch der erste Versuch für Jonathan Joseph für Biarritz. Der frühere England-Star, da kommen es viele Engländer generell. Hören wir dabei so auf.
Ja, wenn wir das Thema nochmal aufmachen wollen, ich glaube, dass so money-wise einfach, ich glaube, Frankreich jetzt attraktiver geworden ist oder auch die Pro-Deux einfach attraktiver geworden ist als.
Fünf Engländer in der Startaufstellung. Ja. Dazu noch ein Waliser. Also, wenn wir jetzt mal bei den Briten bleiben. Aber wild.
Ja, aber nichts, was mich schockt. Also auch jetzt, wenn man sich das walisische Rugby anguckt, da ist einfach kein Geld da. Was heißt kein Geld? Ne? Also die man verdient schon gut in den Ländern, ist schon viel Geld, aber wenn man bedenkt, dass die Lebenshaltungskosten in Großbritannien höher sind, als sie in Frankreich sind, soweit ich das gehört habe. Und weil es halt auch in Frankreich so bestimmte Benefits gibt, wie dass der Verein dir das, ne, eine Wohnung zahlt etc. Ich weiß von einem Freund, der in Leinster gespielt hat, dass das dann nicht so war, dass man das dann selbst bezahlen musste. Und wenn man sich dann in Irland auch was mieten muss, ist das sehr teuer. Und dann gehen dann auch mal ja, dafür ein paar tausend Pfund im Jahr drauf. Und dann wird halt so ein großes Gehalt schon ziemlich wenig. Und wenn man dann stattdessen das Vergleich mit einer Miete in Brief oder in ja auch wahrscheinlich in Colomiers oder in Rouen, ist das schon mal eine andere Nummer, die dann auch noch der Verein bezahlt. Und dann kriegt man auch das Auto gestellt und dazu vielleicht nochmal ein Gehalt, was ein paar tausend Euro mehr wert ist. Und Essen muss man auch nicht bezahlen, etc., etc. Dann kann ich jeden verstehen, der sich sagt, gut, packe ich meine Koffer, mach mal nach Frankreich. Und genau, das ist auf jeden Fall verständlich, solange man natürlich kein Tourist ist. Eingeweiht wissen Bescheid.
Absolut. Also ich sag mal, es ist, Biarritz hat, also es gibt ja wenige Vereine in Frankreich, die sagen wir mal, ikonische englische Spieler haben. Brief zählt mit dem Präsidenten zumindest dazu. Wobei ich mir gar nicht sicher bin, ob er Engländer ist oder Ire.
Ich glaube, er ist Ire, aber wir hatten die Legende, die er bei den Wolves gespielt hat. Wer heißt nochmal der Verbinder, der so auch ein bisschen voluminöser ist?
Ah ja, Andy Good.
Wir hatten Andy Good für eine Saison. Hallo? Da haben wir doch schon unsere legendären Engländer. Auch noch Handschuhe gehabt hier bei uns.
Böse Zungen behaupten ja, wobei ich nicht mal weiß, ob das wirklich noch ein Gerücht ist, aber das wurde mir damals ganz geheim gesteckt. Er hat zugegeben, nur in Rente gegangen zu sein, um die Preseason zu umgehen. ist ja
kann ich bei, mir vorstellen, es gibt ja auch einen Podcast von ihm, wo er ein bisschen über Brief erzählt. Und er kannte sich erschreckend gut aus, was das Nachtleben hier angeht. Also es gibt ja nur zwei Nachtclubs hier. Und eine Bar, aber die kannte er erschreckend gut.
Ich bin halt so zwiegespannt. Auf der einen Seite denke ich, schwieriger Typ, hat in seiner Kolumne den Brexit mit dem Fall der Berliner Mauer verglichen. Auf einer Stufe für die Geschichte Europas. Weil ich auch ein bisschen schwierig fand, zumal sehr gegenteilige Ereignisse waren. Aber dieses Jahr, seine letzte Saison, er ist ja von London Irish weg, weil er in Rente gegangen ist und ist dann als Medical Joker zu Newcastle gewechselt. Und wurde mir damals von allen gesagt, der Mann wollte nur die Preseason umgehen, er wollte nur kein Lauftraining machen. Und er war auch stark übergewichtig, hatte seine Halbglatze, ist mit den Handschuhen rumgerannt. Das sah schon unglaublich albern aus. Aber er hat Newcastle die Klasse gerettet, wurde zum Spieler des Jahres gewählt, obwohl er nur 6 Spiele gemacht hat. Er ist nicht schnell gewesen, aber war an den Orten, an denen er sein musste. Gibt auch diese eine wunderbare Unterhaltung zwischen ihm und Wayne Barnes, wo er dann bei Newcastle war, wo sich Wayne Barnes dann bei ihm beschwert hat, warum kommst du denn jetzt hier an? Bist du jetzt auch Kapitän oder was? Also, nee, ich muss nur einmal durchatmen. Ja.
Legende.
Ja, naja, aber es gibt nicht so viele. Johnny Wilkinson natürlich. Oh. Und Biarritz mit Ian Balshaw natürlich auch einen sehr bekannten englischen Spieler lange dabei gehabt. Von daher vielleicht als Anziehungsort nicht mega überraschend für englische Spieler, aber 5 englische Spieler habe ich, glaube ich, noch bei keinem französischen Verein gesehen.
Ne? Also jetzt Courtney Laws, der am Samstag in Aix-en-Provence war, sich die Installationen angeschaut hat, das Vereinsgelände angeschaut hat, der da wahrscheinlich hingehen wird, so wie man hört.
Ich bin sehr gespannt. Ich würde dann ja mit Jules Plisson zusammenspielen.
Ziemlich beste Freunde.
Ein wortwörtliches Aufeinandertreffen, das in jeder Tackle-Compilation auf YouTube zu finden ist. Das ist eine ganze Menge. Aber ich habe jetzt wirklich
Harry Arundel,
Drittel der Startausstellung.
Auch lieber zu Rasmus.
Hat verlängert.
Ja. Also ich glaube, wenn man in Europa Rugby spielen will, dann muss man nach Frankreich.
Ja, man ist es ja auch mit den walisischen Regionen, wo es heißt, mit den Kürzungen ab nächster Saison auf einem Niveau mit französischen Drittligisten wahrscheinlich.
Also, wenn ich Ross zuhöre, jetzt, um auch jetzt nicht so viel zu sagen, ich meine, Ross und Medien ist ja immer so eine Sache, redet ja nicht mit Medien, einfach so aus Prinzip. Aber wenn ich höre, was der so erzählt von den walisischen Regionen und was die Jungs da teilweise bekommen, für das, also ich meine, Rugby ist jetzt, ne, ist halt immer noch irgendwie, man wird bezahlt dafür, dass man Spaß macht und Spaß hat und irgendwie, keine Ahnung, einen Ball hin und her wirft, so. Aber wenn man das vergleicht mit dem, was wir fürs Ball hin und her werfen in Frankreich bekommen, und die ist das schon einfach ein riesiger Unterschied, und ich glaube, das sieht man gerade in den Jugendmannschaften, sieht man das besonders.
Ja.
Ne, also jetzt das, was halt nachkommt, einfach an Talent, wie das gefördert wird, ist ja, in Frankreich steckt ja super viel Geld dahinter, und das merkt man halt, wenn man irgendwie eine walisische Mannschaft bei den U20 Six Nations irgendwie 50 Punkte, 60 Punkte eingeschenkt bekommt. Ja. Dann weiß man, dass irgendwas nicht richtig läuft.
Für die walisischen Regionen ist es ja, wird es auch sehr schwierig, weil bis jetzt war es ja schon so, dass die großen Namen alle zumindest zur Hälfte oder mindestens zur Hälfte vom walisischen Verband bezahlt wurden. Das wird ab nächster Saison eingestellt. Das heißt, die Vereine bleiben auf den großen Gehältern sitzen, die sich nicht leisten können. Da wollen wir sehr gespannt sein, wie es da weitergeht. Aber gut, anderer Podcast. aber man darf gespannt bleiben. Für Biarritz, die ja in aller Fairness einen sehr teuren Kader haben, ich meine, das sind ja auch keine kleinen Namen, Jonathan Joseph, unter anderem Billy Seal, mit, ach Gott, wie heißt der? Gareth, nicht Gareth Davies, Davis, sondern...
Der spielt in Granum, glaube ich.
Ja, der Neuner, der dann jetzt wegen Doping gesperrt war.
Ach so, war, der Waliser auch.
Ah. Ja.
Doch.
Der ja auch in Fairness amtierender walisischer Nationalspieler war, als er unterschrieben hat. Tyler Morgan, auch kein kleiner Name, walisischer Nationalspieler. Charlie Matthews. Da sind schon einige dabei, die nicht schlecht verdienen werden. Mohamed Awas, weiß ich tatsächlich nicht, wie gut er verdient.
Ich weiß es weil, nicht, aber ein französischer Prop, der Jif ist, ich glaube, der wird schon. Also, er wird jetzt nicht auf Schumarsch-Level verdienen.
Er wird wahrscheinlich erschreckend gut verdienen. Da hat Kamen auch nicht ganz zugeschlagen. Und auf der anderen Seite natürlich auch Eigengewächse oder so halbe Eigengewächse, wie kann man auch. Auroke Achoa und Tonique Jalagonia, die auch in den oder im Visier von einigen Erstligisten sind. Joe Jonas sowieso.
Ist ja, da geht er nach Stade Français zur nächsten Saison.
Ah ja, okay. Ja. Also da sind einige Spieler.
Was man so gehört.
Bin ja gespannt, so gut, beziehungsweise haben wir eigentlich ganz gute Erfahrungen mit 15 aus Biarritz gemacht. Stade Français, wie heißt er? Der aktuelle 15er oder er kam ja damals auch von Biarritz. Mal schauen, man darf gespannt sein, wie es da weitergeht, aber wenn sie absteigen, könnte das dann noch sehr spannende Wendungen nehmen. Ich würde es mir fast auch hoffen, aber ich wäre noch nicht ganz so optimistisch, was ein Relegationsspiel zwischen Carcassonne und Biarritz angeht. Könnte eng werden.
Oder Narbonne-Biarritz.
Nein.
Wenn wir aber schon bei Narbonne sind, dann National hat nicht gespielt, National 2 auch nicht. Und die Frauen, nee, das weiß ich jetzt nicht.
Auch nicht. Die auch nicht. Die haben auch noch Winterpause. National fängt jetzt am Wochenende mit der Rückrunde an. National 2 bin ich mir auch nicht hundertprozentig sicher. Aber
gut, dass die wir Frauen die haben noch Winterpause. Sind. Wir haben auch keinen Plan.
Ja. jetzt am Wochenende jetzt sowieso erstmal europäischer Rugby. Da schauen wir nächste Woche wieder. Champions Cup reden wir sowieso drüber. Challenge Cup wird wahrscheinlich wieder bei Ergebnisdienst bleiben, denke ich mal. Aber da haben wir sicherlich das ein oder andere sehr spannende Spiel, über das wir reden können. Wir freuen uns drauf.
Wir freuen uns drauf. Und wenn es ansonsten noch irgendwelche Themenwünsche gibt, die wir dann in den europäischen Wochen mit euch besprechen können, dann schreibt uns eine Mail oder über Instagram. Wir sind da ganz offen. Und schaut auch auf der Webseite vorbei.
bleublaurugby.de, die E-Mail-Adresse natürlich info@bleublaurugby.de. Auf der Website kommen dieses Wochenende auch neue Artikel. Da könnt ihr dann sehr gespannt drauf sein. Teilen wir natürlich auch auf Instagram, aber da passiert dieses Wochenende endlich mal wieder was. Ja, freue ich mich drauf. Hat mir wieder sehr viel Spaß gemacht, über Rugby zu reden.
Mir auch.
Und wir hören uns alle spätestens nächste Woche. Und bis dahin wünsche ich einfach ein schönes Rugby-Wochenende.
Danke, danke. Macht's gut. Ciao.
Tschüss.
Wieder live von Ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue Toyota Yaris-Hybrid. Ab 179 Euro im Monat. Ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit. Und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt los sprinten zu Ihrem Toyota-Partner.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.